Ich grüße Sie und euch ganz herzlich. Bin völlig überwältigt, dass ihr euch bei 3 Grad noch aus dem Haus gewagt habt am Sonntagabend. Also ich bin völlig begeistert, dass ihr da nochmal gestartet seid. Wir treffen heute Gott. Das ist immer so, wenn wir Bibel aufmachen. Und auch deswegen wollen wir dieses Mal wieder uns erheben vor der Textlesung, wenn Gott spricht. Wir hören die Textlesung 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 12. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen, in zerbrechlichen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Denn ständig werden wir, die wir leben, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Lass uns beten. Jesus, an diesem Abend brauchen wir Hilfe von dir, dass du schenkst, dass wir verstehen, was wir verstehen sollen und dass wir es glauben und dass wir daran froh werden. Erbarm dich jetzt über uns und nimm weg, was uns ablenkt und schenk uns eine Zeit, die dich zeigt und die uns zufrieden macht. Amen. Setzt euch gerne und macht es euch gemütlich. Wir brauchen noch mehr Licht offensichtlich. Jetzt ist super. Für alle von euch, die das noch nicht so ganz mitbekommen haben, wir befinden uns jetzt am Ende dieses ersten großen Viertels des 2. Korintherbriefs. Keine Sorge, ich erkläre das ganz kurz. Hinter uns liegen verschiedene Kapitel der Trauer, die Paulus geäußert hat über so zu menschlichen Unglauben. Und über Angefochtenheit und über Planänderungen und Gemeindeschwierigkeiten. Aber auch auf Gott wird der Blick gerichtet, der treu ist bis ans Ende. Und unmittelbar vor unserem Text, und der ist entscheidend wichtig, dass wir den Text von heute verstehen, kommt so ein guter Satz, nämlich der Satz, dass Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, der hat es auch leuchten lassen in unseren Herzen zur Erkenntnis, zum Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Oh man, es ist jetzt 8 Uhr oder 8:30 und wir haben noch solche Texte vor uns. Ich versuche uns diese Texte etwas näher zu bringen. Wir befinden uns im 2. Kapitel, im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel und wir haben diesen ersten Vers und wir haben heute, so würden die Theologen sagen, eine One Big Point Predigt. Wir haben also noch 28 Minuten, bevor die Predigtzeit zu Ende ist und es wird genau einen einzigen Punkt geben und um den werde ich 5 oder 6 Mal rumlaufen. Und der Punkt ist der, der im 7. Vers steht. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen, in zerbrechlichen Gefäßen, damit die übermäßige Kraft Gottes sei und nicht aus uns. Paulus beginnt diesen Text mit den Worten, wir haben einen Schatz. Dabei ist es ihm gar nicht wirklich wichtig, ob jetzt hier Jesus gemeint ist oder das Evangelium oder seine Herrlichkeit. Es ist irgendwas gemeint, was wunderbar ist. Das sagt das griechische Wort Schatz. Was Wunderschönes, was sehr, sehr Wertvolles. Und gleich zu Beginn, wir dürfen nicht zu viel Zeit mit diesem Schatz verbringen, weil das Thema von Verse 1 bis 6 war und das ein andermal vielleicht unser Thema ist. Trotzdem möchte ich uns nochmal fragen, bevor wir auf die zerbrechlichen Gefäße kommen, ob uns das wirklich noch ein Schatz ist. Paulus sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die übermäßige Kraft Gottes sei und nicht aus uns. Ich befürchte manchmal, dass wir super gute Christen geworden sind, die sogar am Sonntagabend um 20 Uhr noch in Gottesdienst gehen. Großen Respekt dafür, aber dass wir nicht mehr so richtig an diesem Evangelium dranhängen als dieser große Schatz. Ich fürchte manchmal, dass wir das so gut kennen, dass es für uns sehr, sehr normal geworden ist und damit auch sehr, sehr profan, einfach, nicht heilig, nichts Besonderes, nichts Wertvolles. Wir haben Gottes Botschaft von der Errettung des Sünders um Christi willen so profanisiert, dass wir das straßentauglich gemacht haben. Jeder kann das verstehen. Und trotzdem merke ich, dass wenn das Neue Testament von Jesus redet und seiner Botschaft, dass es dann immer von was Wertvollem spricht. Wir erinnern uns an den 1. Petrusbrief 2,7. Da steht, dass es für Petrus die ganz, ganz große Privilegisierung, das Privileg ist, diese Kostbarkeit zu haben. Mehr als alles andere ist diesem Petrus es wertvoll, Gott zu kennen und von ihm erlöst zu sein. Ich komme ja eigentlich aus dem FTH-Stall und da gibt es immer wieder Absolvierungsfeiern, ganz öffentliche Absolvierungsfeiern, so Gottesdienste, wo wir reinlaufen mit schönen Gewändern und dann einen Gottesdienst feiern zu Gottes Ehren. Und dort gibt es immer wieder tolle Theologen und die beten da. Und vor vielen Jahren war ich dort als Student und habe ein Gebet irgendwie nicht richtig vergessen können. Der Professor für praktische Theologie, Philipp Bartholomä, hat damals gebetet, dass doch in diesem ganzen langen Dienst das Evangelium unser ganzer Stolz bleiben soll. Und ich habe zuerst gedacht, das ist ja irgendwie seltsam. Ich habe das noch nie so gehört, dass man über das Evangelium von Jesus, dass der sagt, ich will dich und ich errette dich, dass man darauf stolz sein könnte oder dass das irgendwie das Zentrum eines Dienstes, eines Theologen sein soll. Und es war ein ganz gutes Gebet, weil ich habe da lange drüber nachgedacht und denke bis heute drüber nach. Was ist es für uns, dass Gott sagte, ich mache das, genauso wie ich am Anfang der Schöpfung gesagt habe, aus nichts soll was werden, so habe ich aus dir gemacht, dass in dir plötzlich beginnt, dass du an mich glaubst und dass es für dich schön ist. Das Evangelium von Jesus ist Paulus der größte Schatz, den er haben kann. Nicht, weil er es muss, sondern weil er nicht anders kann, weil Gott, der in uns Ungläubigen wirkt, der plötzlich es gemacht hat, dass wir glauben dürfen und dass es unser großer Schatz ist. Jetzt habe ich fast angefangen, dass wir doch über den Schatz zu lang reden. Dafür sind die ersten sechs Verse wichtig. Und trotzdem ist es entscheidend, dass wir jetzt diese kommenden Verse nicht falsch verstehen, sondern vor dem Hintergrund dieses Schatzes. Der große Punkt heißt das tönerne Gefäß. Die ersten sechs Verse reden davon, dass Gott uns hat gläubig gemacht. Und eigentlich, wenn man Paulus so kennt, vor allem im Römerbrief, dann würde jetzt eine große Doxologie kommen. Jetzt müsste der eigentlich sagen, wow, wie gut ist Gott. Na, ihr erinnert euch vielleicht ans Ende vom 11. Kapitel im Römerbrief oder am 14. Kapitel, wo er dann sagt, was für eine Größe und Weisheit. Und das macht er aber nicht, sondern er sagt aber. Und der griechische Text beginnt mit diesem kleinen Partikelchen aber. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr schon darauf verwendet habt, zu überlegen, was aber bedeutet. Ich nehme es euch vorweg, aber geht in zwei verschiedenen Möglichkeiten, auch im Deutschen. Ich kann entweder sagen, ich bin groß, aber meine Frau ist klein. Dann mache ich einen Gegensatz zwischen diesen beiden Dingen auf. Ich kann aber auch sagen, ich habe die Schule absolviert, bestanden, aber nur mit Vierern. Dann ist kein Gegensatz, sondern eine Einschränkung. Das heißt, wenn ihr also morgen früh eure Bibel aufschlagt und mal das Wort aber findet und in den Paulusbriefen werdet ihr das die ganze Zeit finden, dann überlegt euch mal, warum er da dieses aber benutzt hat und wenn ja, wie. Ich argumentiere dafür, dass der 7. Vers ein restriktives, ein einschränkendes aber ist. Keine Sorge, wir werden gleich verstehen, warum wir das haben. Er sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdischen, in zerbrechlichen Gefäßen. Er sagt, ja, wir haben den Schatz, Punkt. Kein Gegensatz. Aber er sagt, wir müssen das einschränken, dass es realistisch bleibt. Gott hat gemacht, dass es in unserem Herzen hell geworden ist, dass wir Jesus anschauen, darin große Freude haben, weil sich Gott in Jesus uns zuwendet. Aber jetzt kommt eben keine Doxologie, keine Herrlichkeitsaussage. Gott kommt jetzt nicht mit Donner und Blitz oder mit einem Engel, mit Trompeten, mit Wolken, vielleicht ja ein kleines Erdbeben. Nee, Paulus sagt, wir haben einen wunderbaren Schatz, aber er sieht eben nicht wunderbar aus. Jetzt kommt der Punkt, den ich noch ganz oft sagen werde in der Predigt, und das ist der Hauptaussagesatz dieser Predigt. Er heißt, Gott wollte, dass sein Schatz unser ganzer Stolz in zerbrechlichen Gefäßen liegt. Gott wollte, dass sein Schatz, unser ganzer Stolz in zerbrechlichen Gefäßen liegt. Wenn wir das Wort zerbrechliche Gefäße anschauen, dann hilft es vielleicht, an eine Tupperdose zu denken. Sie ist günstig zu kaufen zu der Zeit. Man kann irgendwelche Dinge drin aufbewahren. Sie sind einfach in der Herstellung und leicht zu entsorgen. Und wenn es die alte nicht mehr tut, dann kaufst du halt eine neue. Solche zerbrechlichen Gefäße, das ist ein Begriff für die Küche. Irgendwie so eine Tasse, die man auf der Messe kriegt, die eigentlich nichts wert ist und die man einfach runterfallen lassen kann. Sie sind zwar nützliche Gegenstände, diese zerbrechlichen Gefäße, aber niemand würde ernsthaft einen Schatz darin aufbewahren. Dafür gab es zu der Zeit bronzene, stabile, schön aussehende Gefäße. Darin würde man wahrscheinlich ein gutes Gefäß, einen guten Schatz aufheben. Ich argumentiere heute Abend dafür, dass Paulus und die Korinther und die Schwaben sehr viel miteinander zu tun haben. Ihr habt schon gehört, ich habe da so einen leichten Sprachfehler. Und die Korinther haben es wahrscheinlich gleich gesehen, wie sie Schwaben sagen würden. Und ich denke, ihr könnt es direkt verstehen. Wahrscheinlich hätten die gesagt, ein gescheiter Schatz braucht eine gescheite Schatztruhe. Das war der Gedanke der Korinther. Ein gescheiter Schatz braucht eine gescheite Schatztruhe. Wer das Wort gescheit nicht versteht, der darf gerne nachher zu mir kommen. Und genau diese Erwartung, dass diese Korinther sagen, hey, das muss doch nice aussehen, wenn da einer kommt, der muss groß sein und der muss stark sein und der muss gute Kleidung tragen und der muss toll reden können. Genau diese Erwartung enttäuscht Paulus in der vollen Länge. Und genau das, so sagt unser Text, genau das wollte Gott nicht. Ich weiß nicht, wer von euch einen Mann kennt, der heißt Sir Oliver Franks. Und der war im gleichen Alter wie ich in den 60er Jahren der ganz große Philosophieprofessor in Oxford in Großbritannien. Der hat also schon deutlich mehr geschafft als ich und wahrscheinlich die meisten von euch. Und der galt in dieser frühen Zeit, noch vor dem Krieg, galt er als einer der ganz großen Intellektuellen in Großbritannien. Dann brach der Krieg aus und er wurde der Leiter von größeren Banken in Großbritannien. Und dann ging es an die Zeit, Europa wieder aufzubauen. Und er hat neben diesen ganzen tollen Posten einen ganz wichtigen Posten gehabt, der ihn bis heute zu einem der Erbauer und Architekten des Nachkriegs-Europas macht. Nämlich er wurde der Botschafter Großbritanniens in den USA. Das heißt, er hatte in den 60er Jahren nichts anderes zu tun, als nur von A nach B zu reisen und zwischen dem Premierminister und dem Präsidenten zu vermitteln. Und dafür hatte er nicht immer Zeit und deswegen hat er ab und zu eine Diplomatentasche geschickt. Das war eine Tasche, die sah ganz normal aus, mit so einem Schloss dran und die hat er gefüllt oder einer seiner Mitarbeiter in London und die wurde dann mit der Diplomatenpost mit ganz wichtigen militärischen Flugzeugen direkt in die Pennsylvania Avenue nach Washington D.C. geschickt. Aber zu der Zeit war das gar nicht ganz so einfach, wichtige Botschaften da hin und her zu bringen, denn jeder wusste ja, das ist die Diplomatentasche. Und deswegen hat er auch keine Anrufe getätigt, denn diese ganzen Dinge wurden abgehört. Nein, er hat bei ganz, ganz, ganz wichtigen Botschaften einen Brief genommen, die Botschaft darauf geschrieben, sie in einen Briefumschlag gemacht und mit der normalen Post verschickt. So hat er die ganz wichtigen Botschaften vom einen zum anderen gebracht. Paulus sagt hier, dass niemand auf die Idee kommen würde und es auch nicht dürfte, den Inhalt des Umschlags mit der sehr gewöhnlichen, unauffälligen Art des Umschlags selber zu verwechseln. Das ist ja klar, der Kommunikationsakt hätte nicht funktioniert, wenn diese Hilfe beim Präsidenten hingelaufen wäre, den Zettel weggeworfen und den Umschlag gebracht. Ganz andersrum. Paulus sagt, es geht nicht um den Botschafter. Die Botschaft ist entscheidend wichtig und dringend. Er kann sagen, unser gescheiter Schatz liegt absichtlich in zerbrechlichen, zugrunde gehenden Körpern. Er wohnt absichtlich in zerbrechlichen Herzen. Und er wird absichtlich in zerbrechlichen und einfachen Worten transportiert, damit jeder versteht, Es geht nicht um den Botschafter, sondern um die Botschaft. Gott ist, der es hell gemacht hat in unseren Herzen. Es sind nicht wir gewesen. Gott ist, der hier aktiv ist, der das Wollen und das Vollbringen tut. Die Korinther haben auf den Umschlag gestarrt. Sie wollten, dass da jemand kommt, der so ist wie die Sophisten zu der Zeit. Im ersten Jahrhundert gibt es eine Bewegung, gegen die hat schon Platon geschrieben, falls ihr mal ein bisschen Griechisch gelernt habt. Und das war ein Problem bis in das dritte, vierte Jahrhundert. Und die sind umhergelaufen und die haben sich die ganze Zeit gerühmt, dass sie toll reden konnten und haben ihre Weisheit mit Geld bezahlt oder verkauft. Und auch so dachten die, wenn das einer ist, der von Gott besonders gesegnet ist, dann muss der echt gut rüberkommen. Der muss schön aussehen und der muss groß sein und der muss eine tiefe, gute Stimme haben und er muss toll von Gott reden können. Und dann kommt der Paulus und dann ist es alles andere als das. Schlechte Kleidung, der will auch noch unser Geld. Der kann nicht gut reden. Der hat oftmals Striemen auf dem Rücken und im Gesicht und da laufen Menschen mit ihm diesen Weg, die Juden sind und die sagen, den auf gar keinen Fall. Das ist ein falscher Lehrer. Die Umstände, die Paulus aufzählt, schon im ersten Kapitel, im ersten Korintherbrief im 9. Kapitel oder auch in 2. Korinther 11, sind alles Umstände, die Paulus nicht empfohlen haben in den Augen dieser Korinther. Er schreibt mal, ich war in Schlägen übermäßig, in Gefängnissen, in Mühen, in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x39 Schläge erhalten. 3x mit Ruten, 1x gesteinigt, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht war ich in Seenot. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, von Räubern, von meinem eigenen Volk. Von den Nationen in Gefahr, in der Stadt, in der Wüste, im Meer, oft unter den falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen, in Hunger, in Durst, in Fasten, in Kälte, in Blöße. Und der Punkt, den der Paulus da macht, ist nicht Selbstbeweihräucherung, sondern in diesen schrecklichen Umständen bestätigt es sich, dass er auf dem richtigen Weg ist. Es ist Teil des Auftrags, dass er als kleiner Mann kommt und klein bleibt. Wenn die Leute, die damals diesen Brief gelesen haben, tatsächlich gedacht haben, ein gescheiter Schatz braucht einen gescheiten Botschafter oder eine gescheite Schatztruhe, dann sagt Paulus, ihr habt nicht begriffen, worum es geht. Im christlichen Glauben geht es darum, dass, weil die Botschaft so entscheidend wichtig ist, die Botschafter unwichtig sein müssen. Dass die Botschafter unwichtig sein müssen. Als dieser zerbrechliche Mann bringt dieser Paulus die Botschaft von Jesus in alle Ecken und Enden. Er bekommt dafür wenig Lob und viel Leiden. Und ich stelle mir das vor, gibt keinen Bericht darüber, ist einfach mal eine Fantasie, dass dieser Mann auf der Straße läuft und nebenher gehen die ganzen Händler an ihm vorbei auf den großen Handelsstraßen Kleinasiens. Und an jedem Schritt tut ihm das weh. Und er merkt so langsam Kilometer für Kilometer, dass das, was ihm widerfährt, ihn formt, dass er das Evangelium besser sagen kann. Und dass alle Menschen sehen, dieser Schatz liegt absichtlich in zerbrechlichen Menschen, dass die Kraft und die übermäßige Kraft nicht von den Menschen sei, sondern von Gott. Es ist tatsächlich Teil der Abmachung, Teil des Auftrags. In seinem Leiden soll gezeigt werden, wie herrlich der Schatz ist. Es ist tatsächlich Teil des Auftrags, das ist die Botschaft heute Abend. Es ist Teil der Abmachung. In dem Leiden, die Paulus erträgt, soll gezeigt werden, wie herrlich der Schatz ist. Und das ist der Gedanke von 7 bis 12. Wenn er von Leben und Tod und von Sterben und Leben spricht, dann meint er genau das. Er sagt, während der Tod, das Absterben, das Körperliche, das Geistige, das geistliche Leiden in mir wirkt, bring ich euch Leben. Es ist Sinn der Sache, es ist nicht ein Verfehlen Gottes, dass ich nicht gut ankomme bei den Menschen, sondern indem Gott mich durch die Umstände, die ich jeden Tag erlebe, prägt, wird es einfacher für ihn, das Evangelium dahin zu tragen, wo er es möchte, nämlich in andere zerbrechliche Herzen. Das Aus des Karfreitags lebt in Paulus, damit das Ja des Ostersonntags in den Korinthern lebt. Das Argument dieses ganzen Textes und die Botschaft heute Abend ist, wir haben diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen und Gott wollte das so. Es ist Gott nicht entgangen, sondern Gott wollte es so. Damit für jeden klar wird, wenn durch mein Zeugnis jemand zum Glauben kommt, hat es Gott gemacht und nicht ich. Wenn plötzlich hier wirklich am äußersten Rand der Welt Menschen zum Glauben gekommen sind, ist das, weil Paulus weitergelaufen ist und weil Gott wollte, dass in Korinth Menschen zum Glauben kommen und dass sie von dort weitergehen. Es ist kein Versehen, was uns widerfährt, sondern Gott wollte es. Wir kommen jetzt schon zur Anwendung und die wird ein bisschen länger dauern. Wir haben die Anwendung in zwei Hinrichtungen, zur Gemeinde und zu uns. Der erste Punkt heißt, kann ich für mich akzeptieren, dass meine Gemeinde nur eine Sammlung von tönernen Gefäßen ist? Ist es okay für mich und kann ich darüber jubeln, dass dieser Text genau das sagt, dass die Schwachheit Teil des Auftrags ist und kein Versehen? Gott wollte das. Gott hat sich Gemeinde so vorgestellt und er liebt seine Gemeinde. Gott wollte keine supergenialen Holzfäller, sondern normale Leute, die normale Kämpfe haben, die normal sind und schwach sind und die einfach glauben, dass dadurch deutlich wird, dass Gott alles macht und nicht sie selbst. Gott wollte es so. Was ist dein Anspruch für Gemeinde? Was verändert das in deinem Bild, wohin du sonntags gehst und worein du Zeit investierst der Woche? Wie ist es für dich, an Gemeinde zu denken, die anstrengend ist und wo Menschen sind? Und Menschen sind ja immer auch anstrengend. Was macht es mit uns, wenn es wirklich stimmt, dass 2. Korinther 4 ein Wort von Gott ist für uns heute und dort drin steht, Gott wollte das? Gott wollte, dass Gemeinde in seinen Augen was Wunderschönes ist, aber eben doch eine kleine, geringe Herde von Menschen, die ihre ganz normalen Kämpfe haben. Was verändert das für unsere Hoffnungen für diese Gemeinde? Dass wir mal eine Mega-Church werden oder dass wir einfach normal sind? Eine normale Gemeinde, wo Tag für Tag und Sonntag für Sonntag normale Menschen kommen. Gott wollte Gemeinde so unspektakulär, dass Menschen mit zerbrechlichen Herzen einander hier begegnen und gegenüber dem gepredigten Wort Gottes heil werden. Das wollte Gott so. Ihm war das egal, wie die Vorhänge hier aussehen. Gott wollte, dass sich in der Gemeinde eine Ansammlung auffindet von zerbrechlichen, von tönernen Gefäßen. Was verändert das in deiner Barmherzigkeit gegenüber denen, die rechts und links von dir sitzen und besonders denen, die es nicht geschafft haben, abends um 8 nochmal zu gehen? Gott wollte, dass die Herrlichkeit seines Evangeliums in zerbrechlichen Gefäßen und in zerbrechlichen Gemeinden wirkt. Der zweite Anwendungspunkt heißt, kann ich akzeptieren, dass ich selber ein zerbrochenes Gefäß bin? Gott wollte, dass die Herrlichkeit seines Evangeliums in zerbrechlichen Gefäßen wirkt. In den Rissen dieses Gefäßes, in den Rissen eures Lebens, in den Rissen dieser Woche soll offenbar werden, wie herrlich der Schatz von Jesus ist. Natürlich fühlt es sich jedes Mal schlimm an, bei jedem Peitschenschlag und bei jedem ausgefallenen Abendessen und bei jedem Mal, wo Paulus wieder darüber nachdachte, warum er eigentlich eine Augenkrankheit haben muss, obwohl er doch der große Heidenapostel ist, der von Gott besonders ausgesandt ist. Und es fühlt sich auch heute jedes Mal auswegslos an, in der Anfechtung vor dem Computer, in den Leiden bei der nächsten Diagnose des Arztes, in der Trauer um die eigene Mutter. Es ist kein easy patch. Es geht in dieser Bibel nicht darum zu sagen, es passt schon. Es ist Teil, dass wir in der Gemeinde Menschen sind, die unter dieser Erdrückung stehen und die gemeinsam weinen und gemeinsam lachen. Die Predigt heute ist nicht so raftig. Die Predigt heute meint nicht, passt schon. Nein, es tat Paulus jedes Mal weh und es tut uns jedes Mal weh. Fast erdrückt uns, was da an Verantwortung auf uns liegt, in der Selbstführung, jeden Tag den Tag zu nutzen. Und in der Familie und an der Arbeit. Und fast zerreißt uns, was diese Gemeinde noch alles von uns will. Und es bringt mich manchmal fast um den Verstand, dass ich vorher was gegessen habe und nachher in mein gemütliches Bett gehen werde und es den meisten auf dieser Welt nicht so geht. Das Leben fühlt sich manchmal so an, als erdrücke es uns. Natürlich. Auch für Paulus hat es sich so angefühlt, jedes Mal wieder. Und Paulus ruft uns in diesem Text zu: Es ist in Ordnung, Schwachheit ist in Ordnung. Es ist okay, es ist gewollt. Der Bote bleibt niedrig. Eben weil die Botschaft so entscheidend wichtig ist, muss der Botschafter unwichtig sein. Vielleicht habt ihr darüber nachgedacht, dass das, was uns widerfährt, uns prägt. Vielleicht werden wir dazu zu tönernen Gefäßen, die den Schatz transportieren. Vielleicht sind diese schrecklich schmerzhaften Risse unseres Lebens Teil des Auftrags, Teil des Beziehungsgeschehens, Teil des Seins als zerbrechliches Gefäß. Vielleicht wollte Gott, dass durch die Risse, die in deinem Leben passiert sind, die Herrlichkeit offenbar wird, die da innen raus scheint. Dass es Gott ist, der es macht, dass in anderen Menschen Glaube entsteht und dass bei euch Glaube bleibt bis ans Ende. Die Botschaft heute Abend ist, Gott wollte, dass seine Herrlichkeit in einfachen und zerbrechlichen Gefäßen liegt. Es ist okay, schwach zu sein. Kann ich das für mich akzeptieren, dass Schwachheit in Ordnung ist in der Gemeinde und in mir? Ist es okay, dass diese Gemeinde und jede andere Gemeinde auf der Welt eine Bruchbude ist und bleiben wird? Für Gott ist es okay und Gott liebt seine Gemeinde so und Gott liebt die Menschen, die in diese Gemeinde gehen. Als solche zerbrechlichen, fast zerbrochenen Gefäße. Pastoren und Theologen sind tönerne Gefäße. Und Gemeindeglieder sind tönerne Gefäße und die, die Klavier spielen, sind tönerne Gefäße. Keine Superprediger und keine Supertheologen und keine Superpianisten. Einfache Menschen. Jetzt versteht mich nicht falsch. Menschen, die gut reden können, die dürfen gern gut reden. Und keiner muss falsch Klavier spielen. Aber wir dürfen's. In den Rissen dieses Gefäßes, in den Rissen eures Lebens soll offenbar werden, wie herrlich der Schatz von Jesus ist. Wir gehen durch diese Welt als Menschen mit zerbrochenem Herzen für das Leid dieser Welt und für die Traurigkeit vor unserer eigenen Sünde und vor der Auswegslosigkeit, vor dem eigenen Tod, und es ist in Ordnung. Dass wir geschmäht werden für diese Botschaft immer wieder, das ist in Ordnung. Wir werden krank werden und wir werden alt werden. Freunde werden sich abkehren und manche werden gegen uns aufstehen. Und es ist in Ordnung. Wir werden liebe Menschen verlieren und es wird unheimlich schmerzhaft sein. Aber es ist in Ordnung. Es ist Teil davon, dass der das Gefäß bleibt und nicht denkt, er wäre selbst der Schatz. Wir haben noch 3 Minuten und jetzt kommt das Fazit. Auf die Beziehung zu Jesus kommt es an. Vielleicht habt ihr es gesehen in dieser Triftlesung und im Text, immer wieder bringt dieser Paulus seltsamerweise Jesus ins Spiel. Und er will damit was Wichtiges ausdrücken. Es geht darum, nicht einfach Hilfe zur Selbsthilfe und zu sagen, hey, du bist schon okay. Nein, es kommt auf das Beziehungsgeschehen an. Wenn wir nochmal in Vers 7 schauen, dann steht da, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und haben meint hier nicht in der Tasche haben, nicht eingesteckt haben, sondern es ist ein Beziehungsgeschehen, ein Anteil haben. Gott sagt, solange du an mir dranbleibst, dann ist es gut. Wir bekommen Gottes Evangelium anteilig in Verwahrung. Das ist das Wesen des Evangeliums in ganz zerbrechlichen Gefäßen. Wir haben es nicht in der Tasche und damit können wir es auch nicht hin und her biegen, wie wir mögen. Sondern wir halten uns einfach daran, was wir haben. Und das ist die Aussage, dass Gott, der einmal gesagt hat, aus Finsternis soll Licht werden, der wird es auch leuchten lassen in den Menschen, denen wir das Evangelium weitersagen. Wir treten in die Beziehung mit Gott und er lässt es leuchten in uns hinein und aus uns heraus. Wer fern von Jesus bleibt, bei dem bleibt es dunkel. Und immer dann, wenn aus diesen Rissen, die das Leben uns zugefügt hat, ganz, ganz kleine, helle Strahlen rauskommen und auf diesen Schatz hinweisen, dann kommt es zum Beziehungsgeschehen und ein Nächster bekommt den Schatz in sich hineingelegt und hat einen Anteil daran, zu Gott zu gehören. Es kommt auf treue Jesus-Nachfolger an. Auf diese treuen Jesus-Nachfolger zählt Gott, nicht auf Holzfäller, sondern auf zerbrechliche und für die Menschen zerbrochene Menschen. Menschen, die ohne Selbstdarstellung einfach ganz leise von ihrem Kostbarsten sprechen, von ihrem Schatz. Freunde, darauf wartet die Welt. Darauf wartet die Welt. Sie wartet nicht auf die Menschen, die mit dem Brecheisen kommen, sondern auf die, die nebendran im Krankenbett sagen, ich habe eine Hoffnung und die geht über mein Leben hinaus. Und ich habe einen Schatz und der ist mir so kostbar wie nichts anderes. Menschen, die einfach das Evangelium ausleben, die einfach echt sind, manchmal verzweifelt, aber nie erdrückt. Und so wird wahr, was hier steht. Und so stellen wir sicher, dass weder wir selbst noch sonst irgendjemand den Diener mit dem Meister verwechselt. Das Gefäß mit dem alles übertreffenden Schatz. Den Umschlag mit dem Brief. Uns mit Jesus. Amen. Lass uns beten. Jesus, alles soll von uns abfallen, was wir aufgebaut haben und andere gegen uns aufgebaut haben, an Last und Erwartung. Nein, wir sind zerbrechliche Gefäße und du wolltest es so und du liebst uns genauso. Herr, nimm ab von uns, was Erwartungen sind, die wir uns aufgestellt haben, was wir nicht alles tun, machen und machen sollen und was wir alles lassen sollen. Du hast ein Gesetz gegeben und es ist gut und es ist lebensförderlich, wir wollen uns dran halten. Aber es ist nicht unser großer Schatz. Unser großer Schatz bist du, der dich selber gibst, dass wir leben können. Du wolltest, dass Gemeinde Bruchbude ist, dass wir zerbrechliche Menschen sind, dass wir klein bleiben, weil deine Botschaft die herrlichste Botschaft der Welt ist, weil du ein großer Gott bist. Dir sei alle Ehre dafür, dass du in anderen Menschen es hell werden lässt und wir einfach zuschauen. Jesus, wir wollen uns nicht an deine Stelle setzen und denken, wir müssten die Welt retten. Sind froh, dass du sie für uns gerettet hast. So, schenk, dass das jetzt uns wirklich verändert und diese Woche verändert, dass wir schwach sein dürfen. Es ist Teil deines ewigen Geheimnisses, dass wir als zerbrechliche Gefäße deine Herrlichkeit widerspiegeln. So, erbarm dich. Und lass uns nicht gehen als Menschen, die jetzt mehr tun, sondern als die, die mehr glauben, mehr vertrauen und einfacher an dir dran sind. Du bist ein großer Gott und aller Ehre würdig. Amen.